Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wenn Tiere in die Pubertät kommen, laufen sie dann plötzlich rückwärts? Wirklich? Zumindest behauptet das jetzt der Berliner Zoodirektor. Denn die Panda-Bärin Meng Meng läuft seit einiger Zeit tatsächlich rückwärts. Und das soll die Erklärung sein, die Pubertät. Wir fragen nach bei unserem Tierexperten gleich. Außerdem Thema bei uns, eine neue Seite im Netz, und zwar eine Seite der Bundesregierung, rumorsaboutgermany.info heißt die. Rahel Klein aus unserem Team, was steht da auf dieser Seite so drauf?
Also wie der Name schon sagt, geht es um Gerüchte, die unter Migranten und Flüchtlingen über Deutschland herrschen. Also was sie hier erwartet, die werden klargestellt, denen werden Fakten entgegengestellt. Dann gibt es Infos, wer nach Deutschland kommen kann, wer Asyl bekommt, wer nicht. Also viele Infos für Menschen, die sich dafür interessieren, nach Deutschland zu kommen oder auch schon hier sind.
Wir stellen euch die Seite gleich genauer vor. Außerdem haben wir bei Pro Asyl nachgefragt, was die von der Seite halten. Euch einen schönen Montagabend. Am Mikrofon Ralf Günther.
Deutschlandfunk Nova.
Sie ist die Moonwalkerin unter den Zootieren in Berlin. Meng Meng heißt sie, die Panda-Bärin, die seit einiger Zeit gerne mal rückwärts läuft, auf allen Vieren rückwärts, ohne sich dabei umzudrehen. Total professionell. Viele haben gerätselt und sich schon Sorgen gemacht um das Tier. Und jetzt die Erklärung des Berliner Zoodirektors Andreas Knierim. Meng Meng ist nicht plemplem. Sie macht das, weil sie in der Pubertät ist. Das Rückwärtsgehen, das sei sowas wie eine Protesthaltung gegen Sachen, die Meng Meng nicht passen. Pubertät bei Tieren äußert sich ganz unterschiedlich. Darüber sprechen wir jetzt mit unserem Tierexperten Mario Ludwig. Mario, erstmal, also geht diese Panda-Bärin wirklich rückwärts, weil sie in der Pubertät ist?
Also das ist ein bisschen umstritten. Also die Tierschützer sagen, nee, also das ist ein sogenannter Hospitalismus, das ist eine schwere psychische Störung, tritt bei Tieren auf, die in Gefangenschaft sind. Das erkennt man normalerweise so an so einer motorischen Unruhe. Es kommt immer wieder zu wiederholenden Bewegungsmustern. Die Zoodirektion, du hast ja schon gesagt, die sagt, nee, also ist keine Verhaltensauffälligkeit, hat nichts mit der Haltung von der Panda-Bärin zu tun, sagt also, das ist klar, das hat also mit der Pubertät, da ist Meng Meng gerade drin, das hat mit der Pubertät zu tun. Und in der Pubertät, da machen ja, früher hätten wir gesagt, halbstarke Tiere schon mal so ein bisschen komische Sachen. Also wie die menschlichen Teenies auch. Meistens eben aus Protest, und im Fall von Meng Meng glaubt die Zoodirektion, die protestiert so ein bisschen gegen das Futter oder vielleicht auch gegen die Pfleger.
Wie lange wird das noch gehen?
Ja, also die Direktion hofft, dass sich das nächstes Jahr erledigt haben wird. Dann ist Meng Meng 4 Jahre alt, sie ist dann erwachsen. Damit regelt sich dann eben auch ihr Hormonhaushalt, der vielleicht jetzt so ein bisschen verrückt spielt. Und dann kommt es ja vielleicht eben zum Sex mit ihrem männlichen Artgenossen, mit dem Zhao Jing. Der ist ein bisschen älter als sie. Das hoffen ja alle, weil man will ja in Berlin Panda-Nachwuchs haben. Und dann erledigt sich diese Sache von selbst. Und bis dahin muss man halt noch ein bisschen Geduld aufbringen.
Auch andere Tiere kommen ja in die Pubertät. Wie äußert sich das? Also Pickel im Gesicht, Mama vor die Tür vor der Nase zuschlagen, schlechte Laune und sowas haben die nicht, oder?
Also bis auf die Pickel stimmt das eigentlich schon ganz gut. Also das ist ähnlich wie bei Menschen, kann man sehr gut bei Hunden beobachten, also besonders bei Rüden, also bei männlichen Hunden. Die testen so, wenn sie so 1,5 Jahre alt sind, wenn sie so 2 Jahre alt sind, dann testen die gern aus, hey, wie weit kann ich eigentlich gehen? Da haben die eine ganze Menge überschüssige Energie und da können sie nicht mit umgehen. Also was machen sie dann? Sie randalieren oder sie machen ganz dumme oder sie machen ganz gefährliche Sachen. Die rennen zum Beispiel blind in ein Auto. Das heißt, da ist es für einen Hundebesitzer wichtig, diesem pubertierenden Hund zu sagen, hey, das sind deine Grenzen, so weit geht's und keinen Schritt weiter.
Und pubertierende Wildtiere, wie ist es bei denen?
Ja, da gibt es auch ein schönes Beispiel, zum Beispiel männliche Elefanten, die in der Pubertät sind, das sind ganz schlimme Finger. Also auch da ist Erziehung ganz wichtig. Da gab es einen sehr interessanten Fall, hat sich vor ein paar Jahren in einem südafrikanischen Nationalpark abgespielt. Da wurden Breitmaulnashörner von immer wieder von so jungen pubertierenden Elefantenbullen belästigt. Also die haben versucht, die mit Gewalt zu besteigen, also haben versucht, die zu vergewaltigen. Das ist ein totales Unding, weil also Geschlechtsorgane von Nashorn und Elefanten, die passen überhaupt nicht zusammen. Und weil das nicht geklappt hat, sind dann diese pubertierenden Elefantenmännchen so wütend geworden, dass sie sogar mehrere Nashornweibchen getötet haben. Und die Experten haben dann relativ schnell rausgekriegt, woran hakt's. diese jungen Elefantenbullen, die waren als Waisenkinder in den Nationalpark gebracht worden. Deshalb haben die überhaupt keine Sozialisation gehabt. Das heißt, die haben einfach keine adäquate Erziehung genossen in der Pubertät. Und die Nationalparkführung hat es dann herausgekriegt, hat es dann relativ schnell beendet. Die hat 6 erwachsene Elefantenbullen in den Park gesetzt. Die hatten dann einen starken Einfluss auf diese pubertierenden Jungtiere und die sind dann relativ schnell normal geworden. Also die sind dann zu einem normalen Verhalten zurückgekehrt.
Wie lange ist dann so ein Tier ein Pubertier?
Ein Pubertier, ganz unterschiedlich. Bei Hunden ist es weniger als ein Jahr. Bei Elefanten hatten wir ja eben stolze 10 Jahre. Und was vielleicht ganz interessant ist, Grönlandwale, das sind ja so Tiere, die so mit am ältesten von allen Tieren werden. Die werden also mehr als 400 Jahre alt. Die kommen erst mit 150 Jahren in die Pubertät. Ist doch auch schön.
Großartig. Meng Meng, die Panda-Bärin im Berliner Zoo, läuft gerne mal rückwärts. Könnte sein, dass sie in der Pubertät ist und durch das Verhalten zeigt, dass ihr gerade irgendwas nicht passt. Mario Ludwig ist sich da nicht so sicher, hat uns aber trotzdem erklärt, wie die Pubertät bei Tieren so abläuft und dass auch Elefanten zum Teil keine adäquate Erziehung genießen und dann sich daneben benehmen in der Pubertät.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Jeder, der zu uns nach Deutschland kommt, der bekommt einfach ein Haus geschenkt. Jeder Flüchtling bekommt in Deutschland auch einen Job. Und wenn euch Deutschland nicht so gut gefallen sollte, dann bekommt ihr einfach ein Visum für Kanada. Ja? Solche falschen Versprechungen kursieren zum Teil unter Migranten, unter Menschen, die sich aufmachen nach Europa. Und oft sind es Schlepper, die diese Gerüchte verbreiten und damit ihre Kunden anwerben. Also Menschen, die nach Europa wollen, weil sie fliehen müssen oder auf ein besseres Leben hoffen. Und das Auswärtige Amt hat heute eine Seite freigeschaltet im Netz, die nennt sich rumorsaboutgermany.info, also Gerüchte über Deutschland. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rahel Klein, was genau steckt hinter dieser Seite?
Also diese Seite ist Teil von einer Kampagne vom Auswärtigen Amt, die auch genauso heißt. Die gibt es schon seit 2 Jahren und da hat die Bundesregierung im Ausland, also zum Beispiel in Afghanistan oder in nordafrikanischen Ländern, Plakate oder so Online-Banner oder sogar Buswerbung geschaltet, wo vor Schleusern oder falschen Versprechungen von Schleusern gewarnt wird. Und jetzt gibt es dazu seit heute eben auch eine Website und es geht darum, falsche Informationen durch Fakten zu ersetzen. Die Seite, die gibt es auf Englisch, Arabisch und Französisch. Und richtet sich vor allem an Menschen, die mit dem Gedankenspiel nach Deutschland zu kommen, die schon unterwegs sind oder die vielleicht sogar schon hier in Deutschland sind.
Das heißt, auf der Seite werden Gerüchte, die unter Flüchtlingen herrschen, entkräftet. Oder was macht genau diese Seite?
Genau, die Seite ist ziemlich einfach aufgebaut, sehr übersichtlich mit sehr leicht verständlichen Fragen. Da heißt es dann zum Beispiel, bist du sicher, dass du dein Land verlassen willst? Migration ist eine Lebensentscheidung, hol dir erst die Fakten. Und dann gibt es eben ganz verschiedene Infokästen. Und ein ganz wichtiger davon lautet 7 große Lügen von Schleppern.
Mach mal ein paar Beispiele. Also welche Lügen werden da aufgeklärt? Das mit dem Haus ist eine, dass man hier einfach ein Haus geschenkt bekommt. Das hat man schon öfter gehört, oder?
Genau, hat man schon öfter gehört und die ist auch da aufgeführt. Da heißt es dann, Deutschland schenkt jedem Flüchtling ein Haus. Und ein anderes Gerücht, jeder Flüchtling bekommt ein Willkommensgeld von 2000 Euro. Und dann kommt unter diesem Gerücht immer die Klarstellung. Und da heißt es dann, das stimmt nicht, man bekommt kein Willkommensgeld in Deutschland und auch kein Haus. Und dann wird noch darauf hingewiesen, dass es stattdessen immer schwieriger wird, auch nur eine Wohnung in Deutschland zu finden, gerade in größeren Städten. Ein anderes Gerücht ist dann zum Beispiel, das Schiff für die Überfahrt ist sehr groß. Es hat sogar einen Pool und ein Kino. Und dann sieht man unter diesem Gerücht ein Bild von einem völlig überfüllten Schlauchboot, was man ja wirklich so kennt. Und dann darunter auch die Klarstellung, dass Schleuser meistens sehr alte, sehr billige Boote nehmen, die oft nicht mal seetüchtig sind. Und dann wird auch noch darauf hingewiesen, dass im Jahr 2016 mehr als 5000 Menschen im Mittelmeer bei der Überfahrt ertrunken sind.
Also nicht nur eine Klarstellung, sondern auch noch mehr Infos, die die Menschen ja im Grunde eher so ein bisschen abschrecken sollen. Oder hört sich das jetzt nur für mich so an?
Also ganz offiziell sagt das Auswärtige Amt, wir wollen Schleusern nicht die Informationshoheit im Netz überlassen. Ja, denen geht es darum, Fehlinfos objektiv richtig zu stellen. Und damit soll eben verhindert werden, dass sich Menschen nicht mit falschen Erwartungen auf den Weg machen und vielleicht sogar so eine lebensgefährliche Fluchtroute wählen. Aber ich sag jetzt mal so, bei manchen Fragen und Antworten hatte ich schon den Eindruck, da geht's auch um Abschreckung. Bei manchen Fragen könnte man meiner Meinung nach nämlich auch unterschiedlich antworten. Also in einem Infokasten heißt es zum Beispiel, gibt dir die Regierung Geld zum Leben? Und dann heißt es erstmal nein. Und dann kommt aber auch, dass Asylbewerber eine gewisse Hilfe bekommen, dass die aber strengen Bedingungen unterliegt und dass die auch nur gegeben wird, wenn die Ersparnisse aufgebraucht sind. Und dass der Großteil der Hilfe aber in Sachgütern gegeben wird. Also ich finde, man hätte da zum Beispiel auch sagen können, ja, es gibt Hilfe oder es gibt Geld, aber da heißt es halt erstmal nein. Und das hat natürlich, finde ich, einen ganz anderen Effekt und das ist mir bei mehreren Fragen so aufgefallen.
Was ist denn eigentlich mit den Menschen, die jetzt schon in Deutschland sind oder die sich auf den Weg schon gemacht haben, die auf dem Weg sind? Da ist es ja zum Teil eigentlich zu spät, sie zu informieren, oder macht die Seite da auch was?
Da gibt es auch konkrete Kästen mit Infos, also zum Beispiel auf die Frage, wo finde ich Unterstützung, wenn ich freiwillig zurückkehren will? Da werden dann verschiedene Hotlines oder Adressen aufgelistet und auch Kontakte von so Rückkehrberatungszentren außerhalb von Deutschland, zum Beispiel im Kosovo oder in Serbien. Und dann gibt es auch Infos drüber, wie Deutschland bei der Rückkehr hilft und dass es bei einer freiwilligen Rückkehr Unterstützung gibt und dass abgelehnte Asylbewerber aber auch gezwungen werden können, zurückzukehren und dass die ihre Rückkehr dann eben selber zahlen müssen. Da wird auch drauf hingewiesen. Also auch hier wieder Fakten, die klarstellen, auf jeden Fall, aber die natürlich auch in eine gewisse Richtung weisen.
Jetzt können wir diese Seite natürlich in Deutschland abrufen, aber wo wird die Seite im Ausland beworben? Also wie werden Menschen, an die sich diese ganze Seite, dieses Informationsmaterial richtet, überhaupt geschaltet? Wie werden sie aufmerksam
machen? Genau, also sowohl auch gerade Menschen, die schon in Deutschland sind, sehen das auch hier dann in den sozialen Medien. Die wird verbreitet, auch mit Hilfe von Flyern, aber dann auch im Ausland auch wieder über soziale Medien und da vor allem natürlich auch dann in den Ländern, aus denen viele Menschen nach Deutschland kommen. Also zum Beispiel Afghanistan, Pakistan, Länder im Nahen und Mittleren Osten, aber auch in afrikanischen Ländern. Und die Seite ist halt so aufgebaut, dass sie mit dem Smartphone sehr, sehr einfach funktioniert, also von überall aus auch sehr einfach abgerufen werden kann.
Das Auswärtige Amt hat heute eine neue Seite geschaltet, die nennt sich rumorsaboutgermany.info und da geht es darum, Gerüchte und falsche Informationen richtig zu stellen, die unter Flüchtlingen und Migranten zum Beispiel über Deutschland kursieren. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rahl Klein hat euch die Seite vorgestellt und wir haben heute darüber auch mit Pro Asyl gesprochen, wie die diese Seite finden. Günther Burkhardt von Pro Asyl habe ich gefragt, ist das Ihrer Meinung nach ein guter Lösungsansatz, um falsche Hoffnungen zu zerstreuen?
Nein, es bietet überhaupt keine Lösung für Menschen, die vor Krieg, Terror, Verfolgung fliehen. Die brauchen keine netten Bilder, die brauchen keine Halbsätze und Halbwahrheiten, sondern Lösungen. Und die Wahrheit ist, niemand, der vor Krieg, Terror, Verfolgung flieht, hat die Chance, ein Visum zu bekommen, legal einzureisen. Das verschweigt diese Homepage.
Das heißt, diese Seite ist weniger eine Hilfe, eher eine Abschreckung.
Weder noch, ich bezweifle, dass man mit so einer Seite überhaupt eine Wirkung erzielt. Das ist salopp formuliert eine Verschwendung von Steuergeldern. Denn man sagt hier, 7 große Lügen der Schlepper. Ja, das sind Lügen der Schlepper, nur ich muss eine Lösung finden, die den Menschen konkret hilft. Und das wird damit nicht erreicht. Und ein Mensch, der Angst hat um sein Leben, weiß doch, die einzige Chance, die ich habe, ist, illegal nach Deutschland zu kommen, weil legal schaffe ich es nicht. Die Seite gaukelt ja auch vor, es gäbe legale Möglichkeiten. Wo sind sie denn für Syrer, die vom Krieg geflohen sind, wo Ehefrau oder Ehemann in Syrien ist? Da ist der Familiennachzug ja ausgesetzt bis März nächsten Jahres. Und all diese Punkte sind sehr schematisch, fehlerhaft dargestellt.
Moment, da muss ich aber mal kurz nachfragen, wenn Sie sagen, das ist fehlerhaft dargestellt oder es sind nur Halbwahrheiten, haben Sie ein Beispiel jetzt direkt von der Seite?
Na, auf der Seite ist formuliert, dass man sofort Deutschland verlassen muss, wenn man kein Bleiberecht bekommen hat. Richtig ist, dass man dann vor Gericht geht. Richtig ist, dass Menschen, die vor Krieg, Terror, Verfolgung fliehen, etwa aus Afghanistan, dem Irak, dass man da sehr gute Chancen hat, vor Gericht Recht zu bekommen. Und dass es keinesfalls so ist, dass wenn die Behörden negativ entschieden haben, dass man da sofort das Land verlassen muss.
Wenn wir mal auf die Versprechungen der Schleuser schauen, und die gibt es ja tatsächlich, falsche Versprechungen, Lügen, Unwahrheiten von denen. Kennen Sie solche Fälle von Flüchtlingen, die genau deshalb wegen dieser Versprechungen nach Deutschland gekommen sind?
Die Flüchtlinge, die wir kennen, und das ist die Mehrheit derer, die im Jahr 2015, 2016, 2017 gekommen ist, stammt aus Syrien, Irak, Afghanistan. Das sind die drei großen Hauptherkunftsländer. Und die sind geflohen, weil in ihrem Land Krieg ist, Terror ist, der IS herrscht oder die Regierung brutal vorgeht. Und die beeindruckt man nicht dadurch, dass man abstrakt Lügen der Schlepper zusammenstellt, sondern die Menschen fliehen, weil die Situation in ihren Ländern so schlimm ist, wie sie ist.
Aber die könnten ja auch in andere Länder fliehen. Sie suchen sich ja schon gezielt Deutschland aus. Warum?
Die Menschen fliehen nicht alle nach Deutschland. Sie fliehen zunächst einmal in die Nachbarstaaten ihres Landes. In die Türkei, nach Jordanien, in den Libanon. Ähnliches bei Afghanistan. Die Mehrheit der afghanischen Flüchtlinge ist in Pakistan oder im Iran. Es ist ein relativ geringer Teil, der es überhaupt nach Europa schafft oder hierher will. Nur diese Menschen beeindrucke ich nicht und halte sie nicht ab von so einem gefährlichen Weg, indem ich die Lügen der Schlepperindustrie darstelle.
Haben Sie denn solche Fälle mal erlebt, dass tatsächlich jemand gesagt hat, wo ist denn hier in Deutschland mein Haus? Wo sind denn diese 2000 Euro Begrüßungsgeld? Oder ist das völliger Humbug?
Das Gerücht mit Begrüßungsgeld kursierte vor Jahren. Ob das im Moment noch aktuell verbreitet ist, weiß ich nicht, bezweifle ich aber. Ich glaube, dass die Flüchtlinge, die auf dem Weg nach Europa sind, oft Smartphones haben, oft sehr gut informiert sind, wie ihre Chancen in Europa sind. Und sie gehen oft dorthin, wo Verwandte sind, Bekannte sind. Und das ist der Hauptgrund, warum Syrer, Afghanen, Iraker oder auch türkische Staatsbürger vermehrt nach Deutschland kommen wollten. Es gibt Anknüpfungspunkte. Da fällt die Integration leichter.
Was wäre denn Ihrer Meinung nach nötig, um mit den falschen Hoffnungen und den Fake-Versprechen der Schleuser aufzuräumen? Gibt es irgendwie eine Art und Weise zu informieren oder sagen Sie, die Menschen sind eigentlich gut genug informiert, sie machen sich einfach trotzdem auf den Weg wegen der großen Not?
Man muss die Politik ändern. Sie haben nur die Chance, illegal zu kommen. Also die Forderung von uns heißt, legale Wege öffnen, den Familiennachzug ermöglichen, an Europas Grenzen faire Asylverfahren garantieren, sodass man wenigstens in Europa nicht auf die Hilfe von Schleppern angewiesen ist, um in Europa Grenzen zu überwinden. Nur das ist weit weg von der Realität und deswegen ist diese Kampagne der Bundesregierung auch weit weg von der Realität, weil es sonst keine Wege gibt, um ihr Leben zu retten.
Günter Burkhardt von Pro Asyl zur neuen Website der Bundesregierung rumorsaboutgermany.info. Die soll Menschen im Ausland oder Menschen im Ausland informieren, wie das so in Deutschland ist, wenn man Asyl beantragt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Euer Radiosender, ganz ohne Werbung. Bei uns hört ihr keine falschen Versprechungen, keine Reklame, die euch die tollsten, leckersten und geilsten Produkte andrehen will, die am Ende gar nicht so toller und lecker und geiler sind, wie sie scheinen. Und wenn doch, dann könnt ihr uns einen goldenen Windbeutel verleihen, wenn ihr wollt. Die Verbraucherorganisation Foodwatch, die kürt dieses Jahr wieder diesen goldenen Windbeutel, also das Produkt mit der größten Werbelüge des Jahres. Und ab heute könnt ihr auf der Seite von Foodwatch zwischen 5 Kandidaten abstimmen. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rahel Klein. Wer ist dieses Mal nominiert?
Nominiert für die dreisteste Werbelüge ist zum einen ein Kinderkeks, der als babygerecht beworben wird, der aber leider 25% Zucker enthält. Und da sagt Foodwatch, das ist alles andere als kindergerecht, das fördert einfach nur Karies. Dann gibt es einen Proteindrink Vanille, der viel, viel teurer ist als andere Vanilledrinks und der nach Ansicht von Foodwatch völlig überflüssiges Protein enthält. Ferner gibt es noch ein Müsli, das offenbar falsche Versprechungen macht, ein Omega-3-Pflanzenöl und mein persönlicher Favorit, eine Ochsenschwanzsuppe, in der aber gar kein Ochsenschwanz drin ist,
nein,
weil die nach Angaben des Herstellers zu knorpelig sind. Die Suppe heißt aber trotzdem so.
Vielleicht ist ja ein anderer Ochsenschwanz drin. Wir wissen es nicht.
Ja.
Also alles Produkte, die mehr versprechen als drin ist. Was will Foodwatch damit bezwecken?
Also Foodwatch sagt, es geht gar nicht, wie der Verbraucher durch solche Mogelpackungen getäuscht wird. Und dass das Ganze auch noch überall ganz legal stattfindet, ist halt auch voll das Unding. Also dass wir in der Werbung im Supermarkt täglich mit falschen Versprechungen verarscht werden. Und deshalb wollen sie mit diesem Negativpreis, muss man ja wirklich sagen, auf dieses Problem aufmerksam machen und fordern auch wirksame Regeln gegen so einen Etikettenschwindel.
Reagieren denn die Unternehmen auf diesen goldenen Windbeutel?
Also der Preis wird jetzt bis jetzt zum 7. Mal verliehen und bisher hat noch kein Unternehmen den Preis am Ende entgegengenommen. Von den Nominierten aus diesem Jahr haben auch einige gesagt, wir halten die geltenden Vorschriften ein. Was wollt ihr denn so quasi? Mhm. Und zum Teil haben sie Foodwatch auch kritisiert, weil sie finden, dass Foodwatch mit dieser Preisverleihung eben deutsche Markenprodukte angreift, die sich aber ja an nationale und europäische Gesetze halten. Also man kann zusammenfassen, die sind alles andere als begeistert von diesem Preis.
Man kann sich auch an Gesetze halten und trotzdem unsympathisch wirken. Das ist halt nun mal so. Ne?
Das hast du schön gesagt.
Wenn ihr euch selbst ein Bild machen wollt, vielleicht auch sogar abstimmen wollt, auf der Seite von Foodwatch kommt ihr zur Abstimmung über den Windbeutel, den goldenen des Jahres. Der Preis für die 30. Werbelüge.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wir haben hier heute in Deutschlandfunk Nova ja schon über einen Panda-Bären gesprochen, der in der Pubertät ist und aus Protest nur noch rückwärts läuft, wenn das denn alles so wahr ist. Und weil wir es sehr, sehr wichtig finden, euch auch umfassend über die wichtigsten Tier-News dieser Welt zu informieren, sprechen wir jetzt noch über einen Biber oder generell über Biber. Die sorgen nämlich im Schloss Sanssouci für Ärger. Rahel, sind die auch in der Pubertät, in der Bibertät?
In der, oh, darüber, ich muss erst über den Fortwitz hinwegkommen.
Entschuldige.
Mir ist nichts darüber bekannt, dass diese Biber in der Pubertät sind, dass ihr Verhalten dementsprechend beeinflusst ist. Meiner bescheidenen Meinung nach ist dieses Verhalten völlig normal für Biber und zeugt nicht von Protesthaltung. Im Schlosspark Sanssouci in Potsdam haben sich nämlich 5 bis 7 Biber gemütlich gemacht und 2 Biberburgen gebaut.
Ja, aber das ist okay. Sollen sie doch machen.
Ich weiß, ich würde es auch tun. Aber die haben damit eben die Parkgewässer ziemlich stark angestaut und mit diesen ganzen Ästen und dem Schlamm jetzt Abflüsse verstopft.
Ja. Soll ich zuerst Musik spielen?
Nein, nein.
Also die Biber, die haben da ziemlich viel Mist gemacht. Ja, haben diese Äste auch Schlamm, Abfluss.
Und dadurch werden jetzt immer wieder Wiesen überflutet. Und deswegen sollen die jetzt umgesiedelt werden, und zwar in den Templiner See.
So ein paar kleine Biber, die können ja so viel Ärger machen, dass sie tatsächlich umgesiedelt werden müssen, die Armen.
Ja, und die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, die sagt jetzt auch, dass eben durch diese schwankenden Wasserstände eben Gebäude in dem Park gefährdet sind. Zum Beispiel die römischen Bäder oder zum Beispiel das chinesische Haus. Und außerdem können dadurch auch Feuchtigkeitsschäden entstehen. Und die Biber knabbern anscheinend auch ziemlich viele alte Pflanzen da in dem Park an. Und der Schaden beläuft sich jetzt schon anscheinend auf mehr als 100.000 Euro, nur durch die Biber.
Okay, die müssen ihre Koffer packen. Wie werden die Tiere dann umgesiedelt?
Die sollen mit Lebendfallen gefangen werden. Also ganz tiergerecht und dann eben in diesen anderen See gebracht werden. Dann soll es noch einen Sicherheitszaun und einen Schutzdraht in dem Schlosspark geben, damit die nicht einfach wiederkommen und weitere Biberburgen bauen. Und das Ganze kostet nochmal 35.000 Euro.
Sehr schön. Im Schlosspark Sanssouci in Potsdam, da sollen bis Mitte November mehrere Biber umgesiedelt werden. Und weißt du was? Mir fällt da gerade noch was ein. Ich war letztens auf eine Hochzeit eingeladen.
Ja.
In Rastatt im Schloss Favorit heißt das. Auch sehr schönes Schloss. Und irgendjemand rief dann plötzlich, Biber, Biber, Biber. Und alle sind dahin gerannt, die Kinder und so.
Und es war Justin Bieber.
Na, das wäre sehr schön gewesen. Nee, das waren sogenannte Biberratten oder, ja, das waren jedenfalls ganz
komisch. Klingt nicht so süß.
Ja, Wasserratten waren das. Das waren 5, 6 Stück, die waren ganz zutraulich. War ganz nett eigentlich.
Ist doch auch eine Wasserratte.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wie hilft man fast 1 Million Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben und aus ihrer Heimat fliehen? Wegen der Massenflucht der Rohingya aus Myanmar braucht die UNO momentan dringend ganz viel Geld für schnelle Hilfe. Deshalb hat sie heute eine Geberkonferenz gemacht. Regierungsvertreter aus der ganzen Welt kommen dafür in Genf zusammen. Die UNO-Hilfswerke, die sagen, dass sie fast 370 Millionen Euro brauchen, um die Flüchtlinge zu versorgen, unter anderem mit Lebensmitteln, auch Wasser und Medikamenten. Julia Kastein, unsere Korrespondentin in der Schweiz, hat die UNO das Geld einsammeln können, das nötig ist?
Naja, die UN sagt, sie ist zufrieden, auch wenn sie dieses selbstgesteckte Ziel von 370 Millionen Euro nicht erreicht hat. Sie hat nämlich insgesamt mit der Konferenz heute nur Versprechungen für 285 Millionen Euro sich sichern können. Das ist aber nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass die meisten Geberkonferenz diese gesteckten Ziele nicht erreichen. Und die UN-Vertreter, die haben heute auch betont, dass es auch ging um die Signalwirkung an die Rohingya selbst, dass die internationale Gemeinschaft dieses staatenlose Volk nicht vergessen hat, dass man sich mit ihnen solidarisiert.
Was soll mit dem Geld jetzt konkret gemacht werden?
Naja, der Chef der Internationalen Organisation für Migration hat heute sehr schön gesagt, dass er eigentlich, dass es an allem fehle und er deshalb eigentlich gar nicht wüsste, wo er die Priorität setzen müsste. Also es ist tatsächlich so, es fehlt an Nahrung. Jedes fünfte Kind unter 5 Jahren, das dort ankommt in Bangladesch, ist unterernährt, braucht Spezialnahrung. UNICEF muss sich dringend um die kümmern. Das ist ein Punkt. Es fehlt an sauberem Trinkwasser. Es fehlt an Latrinen für alle. Dadurch ist die Gefahr von Infektionen sehr groß. Die Menschen müssen geimpft werden. Es fehlt immer noch an Obdach für viele Menschen. Die haben schlicht kein Dach über dem Kopf, obwohl das Wetter ja durch den Monsun in dieser Zeit auch sehr schlecht sein kann. Also es fehlt wirklich an allem und man versucht jetzt durch diese Hilfe möglichst an breiter Front auch wieder zu helfen. Die Frage ist nur, wie lange das Geld überhaupt reicht.
Wie nachhaltig ist denn das Ganze? Das Problem, also die Massenvertreibung dieser muslimischen Minderheit aus Myanmar, ist ja damit nicht aus der Welt.
Nein, nachhaltig ist das Ganze noch gar nicht und das wurde heute bei der Konferenz auch immer wieder betont, denn die humanitäre Hilfe, diese Erstversorgung oder auch Zweitdrittversorgung der Menschen in Bangladesch, das kann ja nur eine Zwischenlösung sein und die endgültige Lösung dazu muss sich Myanmar bekennen und diese Menschen, die sie schon Anfang der 80er Jahre als staatenlos erklärt hat, ihnen die Möglichkeit geben, wieder friedlich und freiwillig zurückkehren zu können in ihre Heimat in Myanmar und davon ist man aber noch relativ weit entfernt. Es gibt zwar erste Gespräche jetzt in dieser Woche zwischen der Regierung von Bangladesch und auch der von Myanmar, aber was dabei rauskommt und ob das wirklich die Lösung gibt, die auch von der UN ja immer wieder gefordert wird, das ist noch offen.
Mittlerweile ist die Rede davon, dass eigentlich fast alle Rohingya aus Myanmar raus sind. Du sprichst jetzt gerade davon, dass es eventuell diese Perspektive gäbe, wieder zurückzukehren. Also daran wird gearbeitet, dass sie tatsächlich wieder dahin zurück können.
Ja klar, das ist natürlich die Hoffnung. Ich meine, Bangladesch ist eins der ärmsten Länder der Welt. Die sind natürlich mit, du hast es gesagt, fast 1 Million Menschen, wenn man alle zusammenrechnet, seit Ende August 600.000. Und dann waren davor halt auch schon sehr viele Menschen aus Myanmar dort angekommen durch diese immer wiederkehrenden Wellen der Vertreibung. Bangladesch wäre überfordert mit all diesen Menschen. Also muss man ihnen eine Perspektive in ihrer Heimat bieten, natürlich in Myanmar. Das sind ja nicht tatsächlich staatenlose Menschen. Myanmar hat sie ja nur dazu gemacht. Und deshalb wird natürlich mit Hochdruck an so einer Lösung gearbeitet. Ob es tatsächlich dazu kommen kann, das ist aber die andere große Frage. Denn die Menschen, die vertrieben worden sind, die berichten die fürchterlichsten Dinge von Vergewaltigungen, von Erschießungen, Dörfer, die angezündet werden, Kulturstätten, die zerstört werden. Also es ist tatsächlich der Versuch, systematisch ein Volk aus seiner Heimat zu vertreiben und die Rückkehr durch Schaffung dieser Fakten einfach unmöglich zu machen. Und die Frage ist eben, ob man das Myanmar durchgehen lässt als internationale Gemeinschaft.
Die muslimische Minderheit der Rohingya in Myanmar seit Jahrzehnten unterdrückt. Viele, wenn nicht fast alle, sind nach Bangladesch geflogen. Immerhin hilft die UNO jetzt mit 285 Millionen Euro. Infos waren das zur internationalen Geberkonferenz in Genf von Julia Kastein.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Ich wohne ja nur 15 Minuten weg vom Arbeitsplatz. Das sind genau 5,0 Kilometer mit dem Auto, habe ich nochmal nachgeguckt bei Maps. Das ist okay. Der deutsche Durchschnitt liegt allerdings zurzeit bei 16,91 Kilometer zur Arbeit. Die Zahl der Pendler steigt, die Länge der Arbeitswege steigt und natürlich auch die Unzufriedenheit. Alex Buchwald hat sich mit einer neuen Studie aus Großbritannien beschäftigt. Alex, worüber klagen da die Briten?
Vor allem übers Busfahren. Aber natürlich braucht es da keine Wissenschaft. Wer zu Stoßzeiten mitten im Bus zur Arbeit muss und zusammengequetscht mit anderen durchgeschüttelt wird und schlimmstenfalls auch noch so in den Nacken genießt bekommt, das ist nicht nur in Großbritannien Stimmungskiller, glaube ich, wa?
So ist es. Aber wozu braucht es dann die Wissenschaft hier?
Die Wissenschaft rund um Dr. Kiran Chatterjee von der Universität West of England in Bristol braucht, um sich mal vor Augen zu führen, was wir alle so mittlerweile in Kauf nehmen, um Geld zu verdienen. Also die Briten sind europaweit die Superpendler. Keiner nimmt so lange Fahrzeiten in Kauf. In einigen Regionen fahren Menschen 2 Stunden zur Arbeit. Die Wissenschaftler der Universität West of England haben jetzt untersucht, wie sich das Pendeln so aufs Gemüt schlägt. Also je länger man pendelt, desto unzufriedener wird man und desto höher ist die Gefahr für psychische Belastung. Und ganz interessant und anschaulich, jede Minute mehr gependelt, in Anführungszeichen, fühlt sich bei den Befragten der Studie an wie eine kleine Lohnkürzung. Genauer, 20 Minuten längere Fahrzeit fühlen sich an wie 19% Lohnkürzung, eben weil so viel Freizeit flöten geht und man sich dann fragt, was habe ich denn von dem Geld, wenn ich keine Zeit habe, das vernünftig auszugeben.
Inwieweit gilt das denn für alle berufstätigen Briten?
Da gibt es schon Unterschiede. Also der Vergleich gilt für die etwas besser Verdienenden mit einem Monatseinkommen von umgerechnet so über 2000 Euro. Mhm. Menschen mit niedrigen Einkommen, aber auch junge Leute nehmen lange Wege zur Arbeit eher in Kauf, weil sie es als unvermeidbar sehen. Und dann sind Frauen stärker unzufrieden oder gar belastet in ihrer Zufriedenheit als Männer. Und es kommt eben auch darauf an, wie man zur Arbeit kommt.
Also der Bus, dann voller Erkältungsopfer, die dir in den Nacken niesen, das ist der negative Spitzenreiter. Was ist denn ein gutes Transportmittel auf dem Weg zur Arbeit?
Tatsächlich das Fahrrad. Mhm. Oder zu Fuß gehen. Und auch hier geben die Wissenschaftler rund um Dr. Chatterjee eine plausible Erklärung. Man hat vielleicht einen langen Weg zur Arbeit, aber macht ja auch was Gutes und Gesundes. Ne? Tut dem Körper was Gutes. Das Fazit, es gibt einen Trend hin zur gesellschaftlichen Akzeptanz von immer längeren Arbeitswegen und dem sollte auch entgegengesteuert werden, so Dr. Chatterjee. Wer Angestellte hat, die kürzere Wege zur Arbeit zurücklegen müssen oder zumindest mit dem Fahrrad oder sonst wie gesund zur Arbeit kommen können, der senkt am Ende Kosten, weil, haha, gesunde, zufriedene Mitarbeiter schaffen halt mehr als Kranke, die im Bett liegen und schmollen.
So sieht's bei den Briten aus, wie bei uns Deutschen.
Der Deutsche im Schnitt muss 16,91 Kilometer zur Arbeit fahren. Die Zahl steigt von Jahr zu Jahr. Neueste Zahlen vom, das gibt's tatsächlich, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung zeigen, 18,4 Millionen Deutsche nehmen zum Teil lange Wege auf sich. Und zum einen, um vom Land in die Stadt zu kommen. Spitzenreiter ist hier der Raum München. Klar, hohe Mieten zwingen die Menschen ins Umland. Und dann gibt es ähnlich wie in England so ein Gefälle. Ne? Auf der Insel ist das von Nord nach Süd und in Deutschland ist das von Ost nach West. Im vergangenen Jahr pendelten 404.000 Ostdeutsche nach Westen, um zu arbeiten und 158.000 von West nach Ost. Was ich nun leider dieser Studie nicht entnehmen kann, das ist die gefühlte Zufriedenheit der deutschen Arbeitnehmer. Aber ich denke mal, Brexit hin oder her, da sind wir alle Europäer. Niemand steht gerne im Stau.
Wenn die Briten Spitzenreiter in Europa sind, wer pendelt denn weltweit am meisten?
Naja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen, aber wenn man mal auch nochmal auf die Gesamtzeit der Pendler guckt, also wie lange die im Schnitt zur Arbeit brauchen, dann liegen die Briten im oberen Drittel und die Deutschen im Mittelfeld mit 73 bzw. 60 Minuten pro Tag. Spitzenreiter sind die Israelis. Hier verbringt der Durchschnittspendler 1,5 Stunden pro Tag im Auto, in der Bahn oder Hatschi im Bus. Und ganz lustig, in den USA gibt es die sogenannten Superpendler, die heißen da tatsächlich so. Das sind dann solche, die zweimal die Woche zur Arbeit fliegen. Bei der letzten Volkszählung im Jahr 2012 kam da heraus, dass jede Woche ganze 4000 Menschen nach New York zur Arbeit fliegen. Dienstag hin, Mittwoch zurück, den Rest der Zeit Homeoffice und manche, die nehmen einen Arbeitsweg von bis zu 4000 Kilometer in Kauf.
Oh. Zahlen von Alex Buchwald, unserem Deutschlandfunk Nova Reporter, übers Pendeln. Wie weit hast du es eigentlich zur Arbeit?
Das sind zurzeit 16 Schritte von meiner Küche ins Arbeitszimmer. Ja. Ich mache gerade sehr viel Homeoffice. Übrigens auch etwas, das laut dieser Studie der Universität West of England zur Zufriedenheit unter Arbeitnehmern führt.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wir bekommen sehr viele Reaktionen auf das Pendlerthema. Ja,
viele Reaktionen.
Viele pendeln. Zum Beispiel Nina Pille oder Nina Peil, ich weiß nicht. Sie findet schon die 40 Minuten mit Bus und Bahn zur Uni viel zu viel. Zur Uni 40 Minuten.
Ich möchte an dieser Stelle kurz sagen, dass ich 3 Jahre lang eine Stunde immer zur Uni gefahren bin.
Wie oft bist du nicht gegangen? Das ist dann die Frage.
Selten. Selten, Ralf.
Sand Meier schreibt, ich wusste nicht, dass ich so britisch bin. Wohnraum in Stuttgart ist zu teuer geworden, deswegen raus aus dem Kessel. Unter 30 Kilometer gibt es aber keine anderen Wohnpreise, also pendeln noch weiter raus, schreibt er bei Facebook. Und Lars Marowski-Bre schreibt, 5 Minuten brauche ich nur mit Umweg über die Kaffeemaschine. Er macht nämlich Homeoffice.
Er muss ein sehr glücklicher Mensch sein.
Dankeschön für die Kommentare und jetzt unser Best-of aus den Wissensnachrichten von heute.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Wenn jemand weniger Geld hat, dann ändert sich der Freundeskreis. Das geht aus einer Untersuchung von Daten des sozioökonomischen Panels am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hervor. Sinkt das Einkommen unter die Armutsgrenze, dann verschlechtern sich laut Studie die sozialen Beziehungen. Treffen mit Bekannten, Kollegen oder Nachbarn werden seltener. Außerdem verändert sich demnach die Zusammensetzung des Freundeskreises. Menschen mit einem festen Job werden weniger, und zwar etwa nach 3 Jahren. Das verringert nach Einschätzung der Forscher die Möglichkeiten, wieder einen Weg aus der Armut herauszufinden. Denn die Betroffenen bekämen zum Beispiel unter der Hand weniger Informationen über Jobangebote. Stabiler bleiben die Beziehungen zur Familie. Die Daten zeigen, dass sich Menschen auch nach einem finanziellen Abstieg genauso häufig mit Familienmitgliedern treffen. Dieses soziale Netz verhindere soziale Isolation. Der Klimawandel hat auch auf das Leben in den Meeren schwerwiegende Auswirkungen. Zum Beispiel dadurch, dass sich der pH-Wert in den Ozeanen ändert. Ein groß angelegtes internationales Forschungsprojekt hat die Übersäuerung über 8 Jahre untersucht, unter anderem in der Nordsee, Ostsee, in der Arktis und im Pazifik. Nach einem BBC-Bericht zeigte sich dabei unter anderem, dass der veränderte pH-Wert vor allem junge Tiere negativ beeinträchtigt. Zum Beispiel erreichten deutlich weniger neugeborene Dorsche das Erwachsenenalter. Die Forscher kommen zu dem Schluss, dass zumindest indirekt sämtliches Leben in den Meeren von der Übersäuerung beeinflusst wird. Sie wird dadurch ausgelöst, dass sich CO2 aus fossilen Energieträgern im Meerwasser löst. Das senkt den pH-Wert des Wassers. Die Ergebnisse der Studie sollen den Delegierten der Weltklimakonferenz vorgelegt werden. Die UNO-Konferenz beginnt Anfang November in Bonn. Auf diese Auszeichnung würden Lebensmittelhersteller gerne verzichten. Die Rede ist vom goldenen Windbeutel, den die Verbraucherorganisation Foodwatch vergibt. Dabei können Verbraucher über die so wörtlich dreisteste Werbelüge abstimmen, und zwar ab heute noch bis Ende November. Nominiert sind 5 Produkte. Sie kommen von den Firmen Alete, Bauer, Continental Foods, Kellogg's und Unilever. Ein Beispiel, der Kinderkeks von Alete wird als babygerecht beworben, besteht aber zu 1/4 aus Zucker. Foodwatch weist darauf hin, dass die Weltgesundheitsorganisation für Babys ausdrücklich Produkte ohne Zuckerzusatz empfiehlt. Auch nominiert eine Ochsenschwanzsuppe von La Croix, in der kein Ochsenschwanz drin ist, laut Hersteller aus Qualitätsgründen. Foodwatch vergibt den Negativpreis zum 7. Mal. Die Organisation bekommt im Zusammenhang mit dem goldenen Windbeutel auch Selbstkritik, zum Beispiel vom Unilever-Konzern, der in diesem Jahr mit einem Pflanzenöl auf der ungeliebten Liste der Nominierten steht. Laut Unilever greift Foodwatch deutsche Markenprodukte an, die allen nationalen und europäischen Gesetzen entsprechen.
Deutschlandfunk Nova.
12 Großstädte rund um den Globus, die haben einen ambitionierten Plan. Sie wollen ab 2025 nur noch emissionsfreie Busse anschaffen und bis 2030 dafür sorgen, dass weite Teile ihrer Innenstädte frei von Abgasen werden. Und dafür sollen zum Beispiel mehr Parks angelegt werden, Radspuren ausgebaut und der öffentliche Nahverkehr natürlich auch attraktiver gemacht werden und dann schön mit dem Elektrobus durch die Stadt. London soll dabei sein, Paris, Kopenhagen, aber auch Quito, Mexico City und Kapstadt tatsächlich. Insgesamt leben in diesen Städten, die bei dem Plan mitmachen, fast 80 Millionen Menschen. Werner Eckert aus der SWR-Umweltredaktion, was hältst du denn von diesem Plan? Ist das fortschrittlich oder längst überfällig?
Ja, da ist ganz bestimmt fortschrittlich. Die Städte haben einen immensen Leidensdruck. Das gilt für die in den reichen Staaten, mehr noch für die in den Schwellenländern. Diese Städte leiden unter den Abgasen und zwar immens. Das ist vor allen Dingen Stickoxid, das ist aber auch Feinstaub. Das sind Probleme, die wirklich auch die Gesundheit der Menschen dort schwer beeinträchtigen. Insofern ist es absolut zielführend zu sagen, wir müssen raus aus dem Verbrennungsmotor und rein in eine abgasfreie Innenstadtmobilität mindestens.
Unter den Städten, die da mitmachen, ist keine deutsche Großstadt. Sind die schon so gut in Sachen Luft- und Klimaschutz, dass es keiner weiteren Anstrengung mehr bedarf?
Also auch deutsche Städte haben solche Pläne und gehören zu anderen Zusammenschlüssen, wie zum Beispiel dem European Green Bus Development Initiative. Das ist ein größerer Zusammenschluss noch, wo zum Beispiel Berlin, Düsseldorf und Hamburg dazugehören. Berlin speziell hat einen viel ehrgeizigeren Plan. Da darf schon ab 2020 kein Bus mehr mit konventionellem, also Verbrennungsmotorantrieb, angeschafft werden, was die Berliner Stadtwerke ganz schön unter Druck setzt. Weil es gar nicht so einfach ad hoc einen anderen Weg zu gehen. Die Anbieter sind in der Regel Chinesen. Das sind die einzigen, die Busse anbieten mit elektrischem Antrieb. Und diese Busse gelten als nicht besonders zuverlässig, um das ganz milde zu formulieren. Sie sind 3-mal so teuer wie Dieselbusse. Also das ist gar nicht so einfach, aber man braucht wahrscheinlich Ziele, um überhaupt voranzukommen.
Sind das dann tatsächlich reine Elektrofahrzeuge? Weil es gibt ja schon in vielen Innenstädten auf der ganzen Welt diese Hybridbusse, die erstmal mit Elektromotor anfahren und dann mit Sprit weiter.
Also gemeint sind da Elektrofahrzeuge, batterieelektrische oder aber brennstoffzellenelektrische. Die Brennstoffzelle hat als Abgas ja auch nur Wasser, ist insofern abgasfrei. Und wie gesagt, das zentrale Thema ist Stickoxid, ist Feinstaub. Sekundäres Thema ist Klimaschutz. Das war in Berlin stärker im Vordergrund. Und das bedeutet auch kein CO2. Und Brennstoffzelle ist ein Elektrofahrzeug nur mit einem anderen Speichersystem und eben auch einer Abgasfreiheit.
Die Busse oder auch die Fahrzeuge, mit denen das Ordnungsamt oder die Müllabfuhr unterwegs sind, das ist das eine. Auf der anderen Seite bräuchte es doch viel mehr von diesen elektrischen Ladestationen. Wenn ich mir ein Elektroauto kaufen will, ich habe überhaupt keine Chance, das irgendwo zu laden.
Es gibt Programme wie zum Beispiel in Baden-Württemberg, wo 7000 Elektrostationen kurzfristig aufgebaut werden sollen. Ich glaube, am Ende des Tages ist das nicht das Ding, an dem es scheitert. Denn wir haben eine Infrastruktur für Elektroladestationen. Wir haben fast überall ja Stromkabel, auch dicke Stromkabel rumliegen, an die man die Stationen anschließen kann. Wenn wir den gesamten Verkehr Deutschlands elektrifizieren würden, dann würde unser Stromverbrauch um 20% steigen. Das ist jetzt nicht eine völlig neue Welt. Das ist nicht eine Verdoppelung des Stromverbrauchs. Insofern, wir haben die Netze, wir haben die Möglichkeiten und die Ladestationen kosten nicht die Welt. Das ist eher eine Frage, wie schnell die Entwicklung vorangeht und wie groß der Druck wird, der da aufgebaut wird.
Wird Klimaschutz oder auch der Schutz vor Luftverschmutzung in Innenstädten mehr und mehr zu einer Angelegenheit, ja, ich sag mal, ungeordneter Einheiten, so wie in diesem Fall jetzt, dass sich einzelne Städte zusammentun und verpflichten, also nicht mehr ganze Länder? Gibt es da einen Trend? Und wenn ja, ist das ein guter Trend?
Ich glaube, es gibt beides. In vielen Fällen haben sich die Staaten beim Klimaschutz ja schon verpflichtet. Und die großen Staatengebilde wie die EU haben in Sachen Luftreinhaltung schon gesetzliche Verpflichtungen. Aber das sind immer Grundsatzbeschlüsse, die müssen ja umgesetzt werden. Insofern sind solche lokalen, regionalen Initiativen immens wichtig, um diese Grundsatzbeschlüsse auch umzusetzen. Beim Thema Luftreinhaltung sind die Städte auch in Europa definitiv in der Pflicht. Das sind die Einheiten, die Kommunen, die Emissionsschutz oder Grenzwerte der EU einhalten müssen. Ich kann als Bürger gegen meine Stadt klagen, nicht gegen die Europäische Union, wenn meine Luft zu dreckig ist.
Aus der SWR-Umweltredaktion Werner Eckert über die Pläne einiger Metropolen dieser Welt, die Luft in den Innenstädten deutlich zu verbessern.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wie reagiert ihr eigentlich, wenn ihr mal so richtig, richtig gut drauf seid und euch sehr freut? Also wenn ich mich richtig freue, dann sage ich sowas wie yeah. Was ist bei dir, Ralf?
Ich mach whoop whoop.
Ist auch schön. Okay, also wir beide freuen uns ganz brav und regelkonform. In Bonn, da hat es gestern einen Polizeieinsatz gegeben, weil sie ein paar junge Männer schnappen wollten, die sich ein bisschen zu krass gefreut haben. Das Video davon, das geht ziemlich ab im Netz. Erzähl mal, was da los war, Ralf.
Gegen Mittag war gestern eine Hochzeitsgesellschaft im Autokonvoi in der Bonner Innenstadt unterwegs. Und zwar ziemlich lautstark, was bei einer Hochzeit ja noch verständlich ist, würde ich sagen. Wir hören mal rein.
So laut.
So laut.
Ja.
Quietschende und qualmende Reifen sind auf dem Video zu sehen, aber es kam noch dicker. Nochmal. So. Aus dem Auto steigt irgendwann ein Typ aus und feuert auf einmal mehrere Schüsse mit einer Pistole in die Luft.
Das stelle ich mir tatsächlich einigermaßen gruselig vor, mitten in der Innenstadt. Jemand hat eine Pistole in der Hand und schießt rum. Auch wenn es in einem Hochzeitskonvoi ist, das sieht bitter aus.
Ist gruselig, vor allem heutzutage. Und das haben sich auch die Anwohner in Bonn gedacht. Schüsse sind da ja nicht alltäglich, das kann ich als Bonnerin bestätigen. Und es gingen dann auch ziemlich viele Notrufe bei der Polizei ein. Die ist dann auch mit mehreren Streifenwagen ausgerückt und hat den Konvoi gestoppt. Der Schütze wurde dabei allerdings nicht gestellt. Der hatte sich mit seiner nämlich schon aus dem Staub gemacht. Er hat aber wohl nur mit einer Schreckschusspistole gefeuert, sagt die Polizei. Aber auch da hat die nochmal klargestellt, bei allem Verständnis über die Freude über die Eheschließung ist eines ganz klar, solche Freudenschüsse sind in Deutschland nicht erlaubt und werden konsequent verfolgt. Also keine Freudenschüsse abfeuern. Bei dieser Überprüfung von dem Konvoi wurde dann aber noch ein anderer Hochzeitsgast festgenommen. Der wurde nämlich schon mit Haftbefehl
gesucht.
In Bonn hat am Wochenende eine Hochzeitsgesellschaft einen Polizeieinsatz ausgelöst, weil einer der Hochzeitsgäste mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen hat.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Heute auf der To-Do-Liste der EU-Arbeits- und Sozialminister: Reform der sogenannten Entsenderichtlinie von 1996. Und halt, bevor ihr jetzt alle wegnickt, dahinter versteckt sich tatsächlich ein Riesenstreit zwischen osteuropäischen und westlichen EU-Staaten. Und natürlich geht es da ums Geld. Geld, das EU-Ausländer bekommen, wenn sie in einem anderen europäischen Staat arbeiten, aber viel weniger gezahlt bekommen als einheimische Kräfte. Das sogenannte Lohndumping. Da soll sich jetzt was ändern. Wieso, weshalb, warum? Das klären wir mit unserem Korrespondenten in Brüssel, Thomas Otto. Hallo.
Hi, hallo.
Wir haben hier in der Redaktion erstmal rumüberlegt, in welchen Branchen Lohndumping wohl besonders häufig vorkommt und sind so auf Pflegeberufe gekommen, Arbeitsplätze auf dem Bau oder vielleicht auch in Fleischereibetrieben. Ist das so ein Spektrum oder geht es da um noch viel mehr?
Na, das ist schon ganz gut. Das liegt gar nicht weit weg von der Realität. Ich habe mir mal die Zahlen rausgesucht aus der EU. Also Baugewerbe ist der große Sektor. Fast die Hälfte, 42% der entsandten Mitarbeiter arbeiten in dem Bereich. Was auch noch groß ist, ist die verarbeitende Industrie. Das sind zum Beispiel Werftarbeiter, aber eben auch die Schlachthöfe, die du schon angesprochen hast. Und dann eben Bildungs-, Gesundheits-, Sozialwesen macht auch nochmal 14% aus. Da fallen die ganzen Pflegejobs rein. Und dann gibt's eben noch die Transportbranche, die darf man auch nicht vergessen. Also die ganzen Lkw-Fahrer, die in Europa unterwegs sind. Mhm. Und natürlich Erntehelfer in der Spargel- oder in der Gurkenernte zum Beispiel. 2 Millionen Leute sind das im Jahr 2015 gewesen, die entsandt waren. Dass man ungefähr mal so eine Vorstellung hat, um wie viele Leute es da wirklich geht. Die arbeiten für eine begrenzte Zeit im Ausland. Anders ist es bei den Leuten, die sich da wirklich niedergelassen haben. Die müssen dann eben auch wirklich zu den Bedingungen des Landes angestellt werden. Die zahlen dort auch ins Sozialsystem ein.
Dann lass uns doch nochmal genau gucken. Also was sind das für Schlupflöcher? Jemand ist in Ungarn angestellt, weiterhin wird entsandt nach Deutschland für 3 Monate, arbeitet hier für diesen begrenzten Zeitraum. Und die Bedingungen gelten dann für sein Heimatland Ungarn.
Genau. Also er muss zwar nach deutschem Mindestlohn bezahlt werden, aber die Sozialabgaben werden eben nach ungarischem Standard bezahlt. Von daher ist er erstmal eine preiswerte Arbeitskraft. Ja, und dann geht es eben los, die ganzen schmutzigen Tricks, die da angewandt werden. Also das fängt damit an, dass Überstunden oft nicht angerechnet werden, dass Leute gekündigt werden, sobald sie krank werden. Dann gibt es teilweise extrem komplexe Vertragskonstruktionen mit Subunternehmern und Subunternehmern, mit Briefkastenfirmen im Ausland, wo man dann eben versucht, die Sozialabgaben ganz zu umgehen mit miesen Tricks. Und was ich ehrlich gesagt am schlimmsten fand, wo mir richtig die Haare zu Berge gestanden haben, als ich das gelesen habe: Man zahlt den Leuten auf dem Papier dann Mindestlohn, aber man stellt ihnen Dinge in Rechnung, das kannst du dir nicht vorstellen. Da wird dann die Unterkunft mit völlig überhöhten Kosten in Rechnung gestellt. Mhm. Da müssen die Leute in der Schlachterei für die Benutzung ihres Schlachtermessers eine Gebühr bezahlen oder für den Pausenraum eine Gebühr bezahlen. Das zieht man dann automatisch vom Lohn wieder ab und dann kommt natürlich ein viel kleinerer Lohn dabei raus.
Mhm. Kann man denn sagen, wie groß ungefähr die Lohnunterschiede im Durchschnitt sind zwischen EU-Ausländern und Einheimischen, zum Beispiel in Deutschland?
Naja, man kann sich mal die Arbeitskosten angucken. Also das sind die Löhne plus eben die ganzen Nebenkosten wie Sozialabgaben und so weiter, was da noch gezahlt werden muss, was eben der Arbeitgeber zahlt. In Deutschland liegt das so bei 30 bis 38 Euro pro Stunde im Schnitt. In Polen sind es 7,70 Euro bis 8,50 Euro und das geht runter in Bulgarien bis auf 3,70 Euro bis 4,40 Euro. Also selbst wenn ich jetzt diese 4,40 Euro aus Bulgarien nehme, wo ja eigentlich die Sozialabgaben schon drin sind und dann einfach deutschen Mindestlohn nochmal draufschlage, dann bin ich immer noch weit unter den 30 Euro, die man da in Deutschland pro Stunde als Arbeitgeber veranschlagen muss. Und vielleicht nochmal so ein Beispiel: ein Bauleiter, also wirklich jemand in der leitenden Funktion, verdient in Bulgarien 750 Euro im Monat. Ein einfacher Bauarbeiter verdient in Großbritannien das Doppelte, 1500 Euro.
Wie will die EU jetzt da ran? Also was wollen sie bei den sogenannten Entsenderichtlinien ändern?
Also das Grundprinzip soll einfach sein, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das heißt, dass die Leute nicht nur den normalen Lohn, den Mindestlohn des Landes bezahlt bekommen, in das sie entsandt werden, sondern eben auch die Sozialleistungen dort gezahlt werden, in das dortige Sozialsystem reingehen und dass sie eben auch die Zusatzzahlung bekommen, Weihnachtsgeld, Erschwerniszulage, was eben in dem Land nach Recht und Gesetz gezahlt werden muss. Es ist dann eben nur umstritten, einerseits, wie lang darf so eine Entsendung dauern. Die Kommission sagt 24 Monate. Deutschland und Frankreich wollen das auf 12 Monate runterdrücken. Und die zweite Frage, ab wann sollen die neuen Regeln gelten? Die Franzosen wollen das am liebsten in 2 Jahren, nachdem das Ganze verabschiedet wurde, dass das Ganze gilt. Die Osteuropäer sagen, nee, lieber 5 Jahre, da haben wir noch eine längere Übergangsfrist, um uns darauf einzustellen.
Wer ist alles dafür? Wer ist dagegen? Also ich höre schon raus, Frankreich und Deutschland ganz stark dafür.
Genau, Frankreich, Deutschland, auch Österreich unterstützen diesen Vorschlag. Die osteuropäischen Staaten sind da eher dagegen, weil sie natürlich einerseits Geld haben, was in ihre Sozialsysteme kommt, aus anderen EU-Ländern. Es sind aber eben nicht nur die Osteuropäer. Ganz interessant, auch in Spanien und Portugal ist man da nicht so glücklich damit, diese Regeln zu verschärfen. Also ein sehr umstrittenes Thema, aber die Sozialkommissarin ist optimistisch, dass man da heute tatsächlich noch zu einer Einigung zwischen den Mitgliedstaaten kommt, im Zweifel irgendwann im Laufe der Nacht.
Thomas Otto, unser Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in Brüssel zur Reform der sogenannten Entsenderichtlinie. Und das war die Redaktionskonferenz hier in Deutschlandfunk Nova am Montagabend. Rahel Klein war mit dabei.
Tschüss.
Die immer noch nicht mit der Bibertät klarkommt, oder geht's
weiter? Ich werde vielleicht gleich noch eine Biberburg bauen.
Biberburg, das ist ein so schönes Wort.
Spaß.
Am Mikrofon Ralf Günther. Bye-bye.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.